Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Jetzt sind zwar 16 Unternehmen Mitglied bei der Fair Toys Organisation, wir haben aber 630 Spielzeugunternehmen in Deutschland und das ist also ein super kleiner Anteil, der jetzt eine positive vielleicht Orientierung bietet zurzeit. Genau, also es ist noch sehr viel Arbeit, die geleistet werden muss.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Was wäre Weihnachten ohne Spielzeug für die Kleinen? Ihr erinnert euch bestimmt auch noch an irgendwelche besonderen Geschenke wie Puppenhaus, Lego-Schloss oder Kaufmannsladen, mit denen man dann auch an Heiligabend direkt losgespielt hat.
Natürlich. Und es ist ja auch ganz klar, auch als Erwachsene möchte man an Heiligabend eben auch anderen solche schönen Momente mit Glitzern in den Augen bereiten, ob es jetzt Nichten, Neffen, Enkel oder Patenkinder oder vielleicht sogar eure eigenen sind. Aber, und da kommen wir schon zum Punkt, Spielzeug wird vielfach wirklich unter höchst problematischen Bedingungen und eben auch aus umweltschädlichen Materialien hergestellt. Im schlimmsten Fall landet es auch noch relativ schnell dann kaputt auf der Müllkippe. Bevor ihr alle Geschenke für dieses Jahr kauft, wollen wir euch nochmal erklären, worauf ihr beim Kauf wirklich achten könnt, damit ihr Eisenbahn, Puzzle, Teddybär und Co. mit gutem Gewissen übergeben könnt.
Genau, da haben wir natürlich wie immer jede Menge Tipps für euch und sprechen außerdem mit einer Expertin über nachhaltige und faire Praktiken in der Spielzeugherstellung. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Ja, obwohl immer mehr für weniger Konsum plädiert wird, ist die Spielwarenindustrie tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich konstant gewachsen. Und ich glaube, das wissen auch die wenigsten, nirgendwo in der EU wird so viel Einzelhandelsumsatz mit Spielwaren gemacht wie in Deutschland. Also was auch immer da unsere Geschichte ist, der Steifteddy oder was auch immer, wir stehen auf jeden Fall sehr auf Spielzeuge. Laut Statista erwirtschafteten die rund 600 deutschen Spielwarenhersteller 2021 einen Rekord von fast 4 Milliarden Euro Umsatz. Also es ist ganz schön viel Schotter. Das Lieblingsspiel der Deutschen ist übrigens Monopoly, in dem es ja ironischerweise darum geht, die Regeln des Kapitalismus gnadenlos auszunutzen. Also das passt dann auch noch hervorragend dazu.
Und auf diese möglichst hohen Gewinne, die Jana eigentlich schon in Aussicht gestellt hat, ist natürlich auch die Spielzeugindustrie aus. Dazu nimmt man dann ganz gern auch mal umweltschädliche und ausbeuterische Praktiken in Kauf. Schon bei der Rohstoffgewinnung ist es meistens problematisch, denn ob jetzt Kunststoff, Metall, Holz, Pappe, Stoff oder sogar seltene Erden eben für die elektronischen Teile in den Spielwaren, all diese Materialien haben so ihre eigenen ökologischen Risiken. Das reicht wirklich von chemischen Pestiziden und Düngemitteln über Bodenschäden, hohen Wasser- und Energieverbrauch, aber auch Verbrauch von Rohöl bis hin zur Entwaldung und Bedrohung der Artenvielfalt letzten Endes. Da kommen dann noch einige soziale Aspekte mit hinzu, also beispielsweise unsichere und geringe Löhne, Stichwort Billiglohnländer, dann der unzureichende Schutz der ArbeiterInnen vor den gesundheitsschädigenden Substanzen, die da in der Produktion eingesetzt werden. Und aber auch vor Unfällen werden diese häufig nicht geschützt, einfach auch durch mangelnde Schutzkleidung und Ähnliches. Es gibt häufig Zwangs- oder Kinderarbeit, Korruption geht damit einher. Letztlich werden auch hier bewaffnete Konflikte oftmals unterstützt. Und die Menschen, die dort schon in den umliegenden Gemeinden seit Generationen leben, also Stichwort indigene Völker, denen werden oftmals die Lebensgrundlagen entzogen oder zumindest ziemlich eingeschränkt. Und wem das alles bekannt vorkommt, ungefähr ähnliche Auswirkungen hatten wir damals geschildert bei unserer Folge zum Thema Schmuck und Gold. Also falls ihr da nochmal reinhören wollt.
Also es ist ja nicht nur bei Schmuck und Spielzeug, sondern leider bei sehr vielen Produkten, die wir so täglich konsumieren und kaufen. Und bei Spielzeug ist es auch in der Herstellung nicht viel besser. Produziert wird, wie Julia schon angedeutet hat, zum allergrößten Teil eben auch in Billiglohnländern. In Deutschland sind das 45% der Importe, europaweit sogar 80%. Und auch hier immer wieder schlechte Arbeitsbedingungen, denn klar, es geht vor allem um Effizienz. Und die Industrie ist auch sehr schnelllebig. 60% der Spielzeuge sind Neuentwicklungen und jedes zweite Spielzeug bleibt nur circa 2 Jahre am Markt. Also da ist wie bei so vielen anderen Industrien auch einfach sehr viel Wechsel. Und dazu kommt natürlich auch starke Saisonalität, Stichwort Vorweihnachtsgeschäft. In der Hochsaison werden dann tausende ArbeiterInnen eingestellt und nach reichlich Überstunden einfach wieder entlassen. Also könnte ich hier zum Beispiel auch ein bisschen gucken, muss alles im Advent noch gekauft werden oder kurz vorher? Und klar, auch hier werden immer wieder problematische Kunststoffe und toxische Chemikalien, wie zum Beispiel Weichmacher, in Plastikteilen verwendet. Dazu kommt massive Verschmutzung von Luft, Boden und Wasser durch mangelnde Umweltschutzvorkehrungen und natürlich ein riesiger Energieverbrauch. Also sowohl Rohstoffgewinnung als auch Herstellung. Leider sehr problematisch.
Und hinzu kommt noch, wenn dieses Spielzeug fabrikneu dann endlich bei uns eintrifft, dann geht's oftmals leider relativ schnell kaputt oder wird sowieso gar nicht so lange bespielt, weil es keinen sogenannten hohen Spielwert besitzt. Für den pädagogischen Wert eines Produktes kann man sich am Prüfzeichen ausgezeichneter Spielwert des TÜV Rheinland orientieren. Wichtig ist natürlich in erster Linie, dass Spielsachen keine Gefahr für Kinder darstellen. Da gibt es auf europäischer Ebene entsprechend eine Regelung, nämlich die Spielzeugrichtlinie, die diese Sicherheitsanforderungen ganz klar definiert. Allerdings dürfen trotzdem Chemikalien, die beispielsweise Krebs erzeugen, das Erbgut schädigen oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können, in geringen Mengen enthalten sein. Und diese Grenzwerte sind eben teilweise gar nicht so gering, sondern ziemlich umstritten tatsächlich.
Vor allem, wenn man bedenkt, so ein kleines Kind steckt sich irgendwie so ein Plastikteil den ganzen Tag in den Mund oder sowas. Das ist noch was anderes, als wenn man ab und zu mal das mal in die Hand nimmt.
Genau, das ist einfach eine andere Nutzung. Zeitgleich sind einige Substanzen und Produkte gar nicht in dieser Spielzeugrichtlinie berücksichtigt. Also im Grunde genommen auch da so eine gewisse Problematik, die damit schwingt. Letztlich ist es so, dass die Sicherheit aber auf dem europäischen Markt mit einem euch bestimmt bekannten Zeichen, dem CE-Zeichen, das ist auch tatsächlich einfach so geschrieben, bestätigt werden muss. Aber Achtung, dies ist kein Prüfsiegel, sondern wird vom Hersteller selbst aufgedruckt und ist daher ohnehin nicht so aussagekräftig. Mit einem Anteil von fast 20% waren Spielzeuge übrigens im Jahr 2019 die am häufigsten von Rückrufen betroffene Produktgruppe im europäischen Schnellwarnsystem RAPEX. Das muss man sich mal vorstellen. Also gerade, wie Jana gesagt hat, all diese Dinge, die sich Kinder ja auch ganz gerne mal in den Mund einverleiben.
Also, was ist die Lösung? Wie bei so vielen anderen Sachen auch, wirklich am besten in wenige, dafür aber interessante, langlebige und möglichst reparaturfähige Spielsachen investieren, die im besten Fall auch noch weitergegeben werden können. Nicht nur an Geschwister, sondern vielleicht auch noch an Cousine, Freundinnen, was auch immer oder ganz andere Kinder. Es gibt ja durchaus Spielzeug, das Jahrzehnte halten kann, so ist es nicht.
Wir erinnern uns alle, wir haben bestimmt noch irgendwo in irgendwelchen Schublädern und sei es bei den Eltern im Keller irgendwas lagernd.
Definitiv. Ich weiß, dass einiges von unserem alten Spielzeug an meinen Neffen schon gegangen ist. Also da ist tatsächlich viel gehalten. Denn natürlich ist auch die Entsorgung meist problematisch. Ihr könnt es euch vorstellen, je mehr Materialien eine Spielsache enthält, umso schwieriger ist das Recycling. Und die meisten Spielzeuge landen ja eh nicht auf dem Recyclinghof, sondern im Restmüll. Und über die Emissionen und Verschmutzung bei der Müllverbrennung oder bei der Deponierung haben wir hier auch schon mehrfach gesprochen. Aber falls ein Produkt in eurem Haushalt mal am Ende ist, dann schaut doch auch mal nach Recyclingprogrammen. Ein paar Spielzeughersteller haben solche mittlerweile eingerichtet. Also da könnt ihr das Spielzeug einfach wieder hinschicken und es wird zumindest offiziell in irgendeiner Form recycelt. Definitiv besser, als es einfach in den Restmüll zu werfen. Und kauft das nächste Spielzeug doch auch gerne mal gebraucht oder tauscht einfach mal mit befreundeten Familien durch. So schafft man auch ein bisschen Abwechslung und alle sparen Geld und tun noch was Gutes für die Umwelt.
Wir haben es an vielen Stellen immer mal wieder gesagt, aber ich muss es jetzt auch noch mal wieder sagen. Bitte, bitte kauft am besten euer Spielzeug auch nicht online. Natürlich, die meisten tun es mittlerweile. Das ist auch verständlich, weil sehr bequem. Aber ihr könnt natürlich nicht darauf achten, ob das Spielzeug scharfe Kanten oder einen gewissen chemischen Geruch irgendwie mitbringt. Insofern ist es auch problematisch, weil eben auf den Online-Plattformen wie Amazon, eBay, Wish kennt ihr sicherlich, AliExpress und so weiter, häufig einfach Spielzeug aus Nicht-EU-Ländern verkauft wird, was dann auch regelmäßig Sicherheitsmängel aufweist. Also es ist wirklich super problematisch, dass sich da teilweise kleine Teilchen lösen oder eben die Konzentration an gesundheitsschädlichen Weichmachern deutlich zu hoch ist. Da sich diese Händler dann oft nicht an das europäische Gesetz halten müssen, ist auch oft dann aber eine Retour gar nicht mehr möglich. Das heißt, ihr bleibt dann letztlich auf diesem minderwertigen Spielzeug sitzen. Insofern klare Empfehlung, wenn ihr online kauft, schaut vorher immer, wo der entsprechende Händler seinen Firmensitz hat. Das findet ihr in der Regel über das Impressum ganz schnell heraus. Und erstes Indiz, sprachlich fehlerhafte Produktbeschreibungen oder wirklich schlechtes Deutsch sind schon einfach ein ganz guter Indikator, um tendenziell Abstand zu nehmen, dort zu kaufen.
Da muss ich gerade, die kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr mal schnell viel lachen wollt. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Code Mirror, diese YouTube-Videos, Kack-Produktbeschreibung, heißt das?
Nee.
Kennst du das? Oh, es ist fantastisch, wo irgendwie Leute halt, ich glaube, hauptsächlich schlechte Amazon-Beschreibungen einschicken in so ganz, ganz furchtbarem Deutsch und sie dir dann so wunderbar vorliest und präsentiert. Es ist also, die dauern immer nur so 2-3 Minuten, diese Videos, aber gönnt euch das mal. Die sind wirklich, wirklich, wirklich lustig. Ich schmeiß mich da jetzt mal weg.
Okay, das merke ich mir auf jeden Fall. Verlinken wir euch in die Shownotes, falls ihr mal was zum Lachen braucht. Aber eigentlich,
wir verlinken euch meine Episode.
Eigentlich ist es nicht so witzig, ne?
Nee, aber in dem Fall, da kann man drüber lachen und sich dann im Nachhinein Gedanken machen, dass man solche Produkte eben lieber nicht kaufen sollte. Und na klar, nach all diesen Infos denkt ihr jetzt wahrscheinlich auch, gäbe es doch einfach ein verlässliches Siegel für fair und umweltfreundlich produziertes Spielzeug. Das würde natürlich sehr vieles sehr stark erleichtern. Und genau daran arbeitet derzeit die Fair Toys Organisation. Eins ihrer Gründungsmitglieder ist die christliche Initiative Romero e.V., CIR abgekürzt oder CIR. Und mit deren Referentin für Spielzeug und Unternehmensverantwortung, Anna Backmann, habe ich mal zu dem Thema gesprochen. Hallo liebe Anna, willkommen bei uns im Grünland. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Magst du uns erstmal ein bisschen was über die Fair Toys Organisation erzählen und wie sie entstanden ist?
Ja, gerne. Ich hole ein bisschen weiter aus, weil ich arbeite ja bei der Romero-Initiative und wir haben ja schon lange das Thema Arbeits- und Menschenrechte im Fokus und vor allem Arbeitsrechte in globalen Zulieferketten. Und da haben wir damals schon vor 20 Jahren, da war ich noch nicht bei der CIR, aber schon ein Projekt von der EU finanziert bekommen zum Thema Spielzeug. Und der große Push für die CIR zum Thema Spielzeug zu arbeiten kam durch meinen Kollegen Mike Pflaum, der ursprünglich aus Nürnberg kommt und da auch wieder hin zurückgezogen ist vor, ich weiß nicht, 13, 14 Jahren und sich da in dem Bündnis Nürnberger Fair Toys sozusagen engagiert hat. Das sind verschiedene Organisationen, kirchliche und städtische, die eben zum Ziel haben, die Arbeitsbedingungen in der Spielzeugproduktion gerecht und menschenwürdig zu gestalten. Und gleichzeitig ist Nürnberg ja auch die Spielzeugstadt, also die Weltleitmesse findet hier vor Ort statt und viele Spielzeughersteller oder Produzenten sind auch ansässig oder in der Region ansässig. Und genau, der DSVI, also der Deutsche Spielwarenverband, hat seinen Sitz dort. Und auf jeden Fall hat man jetzt in dem Rahmen von dem Nürnberger Bündnis Fair Toys, wo die CIR eben unter anderem Mitglied war, genau einfach Aktionen gemacht, auch auf der Spielzeugmesse, um sich eben einzusetzen für würdige Arbeitsbedingungen in der Spielzeugbranche. Und hat dann einfach gemerkt, dass Kritik ist natürlich immer unheimlich wichtig, aber solange man keine Alternative hat, es eben unheimlich schwierig ist, da wirklich Veränderungen zu erzeugen. Und deswegen hat sich dann dieses Bündnis überlegt, was könnte ein Weg sein, hat überlegt, welche Spielzeugunternehmen könnten Vorreiter sein und auch Interesse daran haben, Mitglied einer Multi-Stakeholder-Initiative zu werden. Die hat man dann rausgesucht und die eingeladen. Und es kam dann zu einem Prozess oder einer Serie von Treffen von den Organisationen des Nürnberger Bündnis Fair Toys und diesen Spielzeugunternehmen. Und man hat dann einfach genau sich zusammengeschlossen und dann am 14.07.2020 im Spielzeugmuseum die Fair Toys Organisation gegründet. Das war natürlich erstmal die Gründung und dann stand natürlich noch nichts irgendwie fest auf dem Papier. Es war noch kein Kodex vorhanden und so weiter. Das musste dann alles einfach erstmal ausgearbeitet werden.
Und wie sieht der jetzt aus, der Kodex? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, gerne. Also es ist jetzt vielleicht auch nochmal zum Hintergrund wichtig, dass die Fair Toys Organisation Also der Vorstand besteht zur Hälfte aus der Industrie und zur Hälfte aus der Zivilgesellschaft. Das heißt, es ist ein Arbeiten auf Augenhöhe und aus unserer Sicht deswegen so glaubwürdig, weil eben beide Seiten vertreten sind. Und der Kodex, der zugrunde liegt, der Fair Toys Organisation, ist dann sozusagen wirklich von beiden Seiten zusammen ausgearbeitet worden. Und dieser Kodex basiert auch auf den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO kennt man die zu allgemein, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Genau, und es gibt dann insgesamt 9 Kriterien in diesem Kodex, ich würde die einfach mal nennen. Und zwar, das Beschäftigungsverhältnis ist freiwillig, keine Diskriminierung bei der Beschäftigung, keine Kinderarbeit, Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, Zahlung von existenzsichernden Löhnen, keine überlangen Arbeitszeiten, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, rechtsverbindliches Beschäftigungsverhältnis und Umweltverantwortung. Darauf fußt jetzt der gesamte Kodex der Fair Toys Organisation.
Also eigentlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten in der guten Welt, ne?
Ja, ganz genau. Ganz für uns alle selbstverständlich eigentlich, die wir hier leben und arbeiten und für viele andere leider nicht.
Genau, ihr habt ja mittlerweile auch eine Zertifizierung, die ihr vergebt. Wie sieht das denn aus? Welche Kriterien und Standards muss dann ein Unternehmen zum Beispiel erfüllen, um so ein Siegel auf die Spielzeuge draufdrucken zu können?
Genau, ich sage das nur noch mal einmal zur besseren Einordnung. Also Zier ist ja Gründungsmitglied der Fair Toys Organisation. Wir sind aber schon ein unabhängiger Akteur innerhalb der Fair Toys Organisation. Und genau, nur dass das nicht sozusagen vermischt wird. Wir sind genauso ein Akteur, ich sag mal, wie ein Spielzeugunternehmen auch daran beteiligt ist. Und genau, also die Kriterien, die habe ich ja einmal gerade genannt, ne? Und der Ablauf zu so einem Siegel, was am Ende vergeben werden kann an die Organisation, sieht eben so aus, dass die Spielzeugunternehmen ganz zu Beginn erstmal natürlich einen Mitgliedsantrag stellen. Dann wird sozusagen eine Standortbestimmung gemacht. Die Unternehmen müssen dann einen Fragebogen ausfüllen. Und anhand dieses Fragebogens wird dann von der Geschäftsstelle der Fair Toys Organisation ein Maßnahmenplan erstellt und der dann auch geprüft, wie können die Unternehmen diesen Plan umsetzen. Und dann nach einem Jahr ungefähr müssen die Unternehmen dann den Fair Performance Check durchlaufen. Das ist also quasi eine Überprüfung der gesamten Maßnahmenpläne und so weiter.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Und genau, da sind dann auch verschiedene Kategorien, die in diesem Fair Performance Check geprüft werden, wie zum Beispiel die Unternehmensphilosophie. Haben die Unternehmen eine Grundsatzerklärung? Wie sieht die Risiko- und Wirkungsanalyse aus? Wie sind die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten im Unternehmen verankert und integriert? Wie kommunizieren sie und wie ist ihre Berichterstattung? Und wie gehen sie um mit Beschwerden und wie schaffen sie Abhilfe, wenn Probleme auftauchen quasi? Und wenn die Unternehmen dann diesen Fair Performance Check quasi absolviert haben, dann können sie am Ende, wenn sie eine gewisse Punktzahl erreichen und Mindestanforderungen erfüllt haben, das Siegel verliehen bekommen.
Und wird dann aber, sag ich mal, wenn jetzt die Produktionsstätte, was ja oft so ist, nicht in Deutschland liegt, wird dann auch zum Beispiel vor Ort geprüft, wie die Bedingungen sind? Also sowohl arbeitsrechtlich, aber als auch, wie du sagtest, beim Stichwort Umweltverantwortung?
Also das können wir im Moment noch nicht leisten oder beziehungsweise das kann die FTO nicht leisten. Im Moment steckt die FTO ja noch komplett in den Kinderschuhen. Also wir sind jetzt gerade, also ist der Fair Performance Check entwickelt worden. 2 Unternehmen haben sich quasi freiwillig gemeldet als Pilotprojekt quasi das erste Mal diesen Fair Performance Check durchlaufen und haben tatsächlich auch ein Siegel bekommen. Und die anderen Mitgliedsunternehmen, insgesamt sind es ja 16 Mitgliedsunternehmen plus der DSVI, die zurzeit Mitglied sind. Und das heißt, es bleiben dann quasi noch 14 übrig, die jetzt anstehen, geprüft zu werden. Und im Moment ist es so, dass wirklich einfach anhand der Unterlagen geprüft wird und nicht vor Ort. Also es ist kein Audit vor Ort. Aber natürlich müssen die Dinge, die gefordert sind, auch Hand und Fuß haben bei der Belegwesen quasi. Also es ist nicht, dass man es einfach nur freiwillig angibt und dann Haken hintergesetzt wird, sondern es wird schon streng geprüft.
Okay, Aber diese Prüfung wird in der Zukunft eventuell auch noch weiter ausgeweitet, wenn es dann möglich ist.
Quasi. Genau, also es kommt dann einfach auf die Kapazitäten an und genau.
Jetzt mal abgesehen von eurer Initiative gibt es ja nur durchaus auch andere Kennzeichnungen und Siegel und so weiter, die man auf Spielzeug findet. Gibt es da noch irgendwie andere Möglichkeiten, wie VerbraucherInnen oder KonsumentInnen sicherstellen können, dass sie halbwegs nachhaltiges Spielzeug kaufen?
Ja, also aus unserer Sicht ist es im Moment schwierig. Wir als Zier sagen, dass im Moment die FTO eigentlich das einzige Siegel verleiht, was glaubwürdig ist, und zwar wirklich aufgrund dieser Aufteilung Industrie und zivilgesellschaftliche Organisationen, die zusammenarbeiten. Es gibt natürlich auch ja viele Industrieinitiativen, wie zum Beispiel ICTI, Amphori BSCI, SEDEX und so weiter. Da gibt es einige, aber das sind reine Industrieinitiativen, die sich quasi selber zertifizieren. Und das ist aus unserer Sicht eben wenig glaubhaft. Plus der Ansatz von diesen Initiativen ist, dass die eben auditbasiert sind. Die machen zwar vielleicht auch sinnvolle Begleitmaßnahmen, aber Audits stehen im Vordergrund. Und das heißt, dass die einfach einmal jährlich in die Unternehmen oder in die Fabriken reingehen, gucken, wie ist der Stand der Dinge. Aber es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Und die ArbeiterInnen, die haben natürlich auch gar kein Vertrauensverhältnis, als dass sie dann da einmal jährlich irgendwas wagen zu erzählen, wie es ihnen geht und wie die Arbeitsbedingungen sind. Deswegen ist das aus unserer Sicht nicht glaubhaft. Ansonsten gibt es natürlich Siegel oder Gütezeichen, die für die Sicherheit von Spielzeugen zuständig sind oder genau einen anderen Fokus haben. Also aus Nachhaltigkeitssicht ist das im Moment leider nicht der Fall. Da ist wirklich die FTO zurzeit das Einzige, was glaubhaft ist. Wobei wir als Ziel jetzt auch sagen, es kann natürlich auch andere Multi-Stakeholder-Initiativen in Zukunft geben, die genauso glaubwürdig sind, wenn dieses Kriterium dabei ist, dass eben Zivilgesellschaft und Industrie da Hand in Hand arbeiten.
Mhm. Wie sieht das denn aus? Hast du das Gefühl, es kommt sozusagen auch ein bisschen Druck aus der Bevölkerung? Also hat sich die Nachfrage in den letzten Jahren nach nachhaltigem und fairem Spielzeug auch verändert in irgendeiner Form?
Ja, also ich denke schon, das hat sich auf jeden Fall verändert und das Bewusstsein dafür ist auch gestiegen, allein auch durch die Politik, die ja jetzt auch das Lieferkettengesetz eingeführt hat und entwickelt. Es ist viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, auf Seiten der zivilgesellschaftlichen Organisationen geleistet worden. Und genau, also es ist schon, dass es sich weiterentwickelt, da bin ich mir sicher. Und trotzdem ist es im Moment noch so, also auch im Bereich Spielzeug, jetzt sind zwar 16 Unternehmen Mitglied bei der Fair Toys Organisation, wir haben aber 630 Spielzeugunternehmen in Deutschland und das ist also ein super kleiner Anteil, der jetzt eine positive vielleicht Orientierung bietet zurzeit. Genau, also es ist noch sehr viel Arbeit, die geleistet werden muss.
Was sind denn so die größten Herausforderungen oder Hindernisse in der Spielzeugindustrie?
Einmal, wenn man das auch vergleicht mit der Kleidungsindustrie, die ist ja schon sehr viel weiter. Da gibt es sehr viele Siegel und Zertifizierungen und Möglichkeiten, alternativ irgendwas genau zu kaufen oder zu beschaffen. Und da ist es so, dass die Spielzeugbranche schon, mein Kollege sagt immer, die letzten 20 Jahre verschlafen hat irgendwie.
Ja.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, jetzt alle Player an Bord zu holen, also aus dem Bereich Industrie, die wirklich auch Veränderungen erzeugen können. Also die gewillt sind, ihre Lieferketten transparent zu machen, die gewillt sind, sich kontinuierlich zu verbessern und so, dass sich dann langfristig Veränderungen für die ArbeiterInnen vor Ort ergeben können. Das ist so die größte Herausforderung, die ich jetzt gerade sehe.
Aber hast du denn im Gegensatz dazu auch Beispiele für irgendwelche Erfolgsgeschichten oder besonders positive Veränderungen in der Industrie, gerne auch natürlich durch die Arbeit reiner Initiative?
Genau, auf jeden Fall. Also es ist ja jetzt schon so, dass sich diese 16 Unternehmen auf jeden Fall als Vorreiterunternehmen auch, also dass die einfach das richtig gut vorangetrieben haben. Das war ja jetzt trotzdem auch ein neuer Prozess. Die haben sich auf den Weg gemacht. Viele sind bereit, auch die FTO in ihrer Arbeit zusätzlich zu unterstützen. Also wir hatten ein Mitgliedsunternehmen, das hat sich zur Verfügung gestellt, dass wir Pilotprojekte durchführen konnten als Zier zusammen mit der FTO, dass wir Schulungen für Mitarbeiter vor Ort in den Produktionsstätten machen konnten. Die beiden Unternehmen, die jetzt natürlich auch ein Siegel erhalten haben, die sind schon viele, viele Jahre daran, ihre Lieferketten nachhaltig zu gestalten und die auch bereit sind, ihr Wissen mit anderen Unternehmen zu teilen. Genau, wir merken, dass sehr viel mediales Echo auch jetzt kommt und dadurch auch viele Anfragen. Die Stadt Köln hat jetzt zum Beispiel auch in einer Ausschreibung zu Spielzeug auf die Mitgliedschaft in der Fair Toys Organisation in einer Ausschreibung gefordert. Das ist jetzt auch ein ganz neuer Schritt gewesen. Also die Stadt Köln ist ja eine öffentliche Beschaffungseinrichtung, wo auch viele Gelder dahinter stecken, und dass die dann so ein Zeichen setzen im Zusammenhang auch mit einer Multi-Stakeholder-Initiative, ist eine ganz tolle und positive Veränderung, auch wenn natürlich noch viel getan werden muss. Aber das ist erstmal ein guter Schritt.
Also insgesamt auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja. Das ist doch schon mal super. Okay. Gibt es denn so generell Trends oder Entwicklungen in der Spielzeugindustrie, auf die du nochmal hinweisen könntest, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, also sowohl positiv als auch negativ?
Vielleicht kann man da nochmal einmal auf das Lieferkettengesetz hinweisen, das ja jetzt von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Und auch wenn jetzt hier noch einige Schlupflöcher sind und es vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden muss, ist es doch aus unserer Sicht irgendwie eine positive Veränderung, die anstehen wird, weil es an irgendeinem Zeitpunkt wirklich alle Unternehmen betreffen wird, weil jeder irgendwann mal an einen Händler liefern wird, der ein bisschen größer ist. Und irgendwann wird es so sein, dass wirklich alle Unternehmen diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten ja abbilden müssen oder zumindest transparent darüber sein müssen, wie sie die umsetzen, zu gedenken und so weiter. Also das sehe ich schon als einen sehr guten Schritt. Was natürlich trotzdem auch gleichzeitig der Fall ist, die Spielzeugproduktion findet ja vor allem in China statt. Also daher bezieht Deutschland das meiste Spielzeug. Und jetzt sehen wir so ein bisschen so einen Trend, dass die Spielzeugunternehmen in Richtung Vietnam zum Beispiel abwandern, weil hier jetzt einmal strukturell günstige Bedingungen herrschen durch zum Beispiel das neue Freihandelsabkommen, aber auch, weil die Arbeitskosten dort deutlich geringer sind als in China. Also in China steigen gerade die Arbeitskosten und in Vietnam sind sie aber noch deutlich niedriger. Und deswegen ist es halt für Unternehmen jetzt lukrativer, nach beispielsweise Vietnam zu gehen. Und die ArbeiterInnen dort vor Ort erhalten halt keinen existenzsichernden Lohn und müssen exzessive Überstunden machen und so weiter. Und das sehen wir dann natürlich eher als so einen Negativtrend an.
Gibt es dann auch, also kann man das irgendwie abschätzen, ob in der Zukunft vielleicht auch mehr Unternehmen wieder in Deutschland oder zumindest in Europa produzieren? Oder geht der Trend nach wie vor zu Dumpinglohnländern, sage ich mal, wo vielleicht auch Arbeitsrechte nicht so groß geschrieben werden?
Ja, das ist natürlich schwierig einzuschätzen aufgrund der fehlenden Transparenz. Aber ich würde denken, dass es schon so in die Richtung geht, dass es weiter in anderen Ländern produziert wird. Vielleicht kommen auch mal welche zurück, aber wir haben jetzt auch gehört wieder, dass zum Beispiel Lego und Mattel in Vietnam neue Fabriken bauen, dass in Mexiko große Fabriken sind, auch von Lego und Mattel. Also es ist schon so der Fokus im Moment, die Lieferketten global zu halten. Wenn der eine oder andere dann natürlich mal zurückkommt, dann sind die Lieferketten einfacher zu überprüfen. Das kann ich jetzt aber nicht so vorhersagen, leider.
Und nochmal ein bisschen aus Umweltperspektive, wie ist das denn zum Beispiel von den Materialien oder Rohstoffen her? Hat sich da in den letzten Jahren irgendwas auch zum Positiven verändert? Also wenn man von außen drauf guckt, finde ich, hat man eher das Gefühl, ja, dass alles nur noch aus Plastik ist und vielleicht nicht mehr mit ganz so gefährlichen Weichmachern, wie es noch vor ein paar Jahren war und so, aber trotzdem, klar gibt es auch natürlich mittlerweile Leute, die dann sagen, ja, nee, wir kaufen auch gutes Holzspielzeug für die Kleinen und so, aber wie ist da so der allgemeine Trend?
Die als Ziel sind ja eine Arbeits- und Menschenrechtsorganisation. Deswegen haben wir jetzt nur einen kleinen Einblick zurzeit in die Umweltverantwortung. Es ist quasi mit enthalten, natürlich auch im Fokus der FTO. Aber genau, da fehlt uns noch ein bisschen die Kapazitäten, alles auf einmal abzudecken. Allerdings, genau, würde ich jetzt erstmal so sagen, dass die ArbeiterInnen, die hantieren ja auch mit Farben und Lösungsmitteln, die teilweise dann natürlich ohne Schutzkleidung und so. Ich weiß auch nicht, wie die Entsorgung dann über Abwässer und so weiter ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es immer noch ein großes Problem ist. Ich glaube schon, dass auch im Umweltbereich sich sehr viel getan hat, was das Wissen anbelangt quasi, ne? Dass auch in den Sicherheitsprüfungen quasi für die Kinder, dass da auch nochmal besonders drauf geachtet wird, welche Spielzeuge, welche Weichmacher und so weiter enthalten. Aber so aktuelle Zahlen oder so habe ich da jetzt leider gar nicht.
Das heißt, es ist dann mehr so eine Nebenwirkung, dass wir sagen, okay, die Kinder in Deutschland sollen nicht so giftige Sachen in den Mund nehmen und deswegen haben dann die Arbeiterinnen in Vietnam Glück, dass sie vielleicht nicht mehr mit ganz so schlimmen Chemikalien umgehen müssen, okay.
Ich meine, es ist natürlich trotzdem ein großes und wichtiges Thema. Also es ist ja auch das Müllthema, ich sag mal auch Batterien. Ich habe ja selber zwei kleine Kinder. Ich weiß nicht, wie viele Spielzeuge da ständig mit neuen Batterien versorgt werden sollen. Also das ist schon, glaube ich, ein großes Problem, was auch angegangen werden muss und was die FTO auch sieht und sich auch tiefergehend damit beschäftigen wird. Nur einfach im Moment ist es so, dass es sind so viele Sachen, die bearbeitet werden müssen. Und im Moment war jetzt einfach erstmal der Fokus auf den Arbeits- und Menschenrechten. Wobei die Umweltverantwortung da natürlich immer mit reinspielt, weil Menschen leben in der Umwelt, ne? Und genau, aber das wird auf jeden Fall noch mehr bearbeitet werden zukünftig.
Welche Pläne habt ihr da generell, um die Spielzeugwelt noch fairer und nachhaltiger zu gestalten? Hast du da irgendwie so einen groben Fahrplan für die nächsten 5 bis 10 Jahre oder so, was ihr euch da noch wünscht?
Ja, also erstmal soll natürlich mehr Mitglieder an Bord kommen, damit man einfach noch eine breitere Basis hat, um Veränderungen vor Ort zu erzeugen, dass auch mehr, weiß ich nicht, Mitglieder angesprochen werden können für Pilotprojekte, die durchgeführt werden können und so weiter. Also das sind natürlich große Pläne. Vorbild war ja ursprünglich für die Fair-Toys-Organisation Fairwear Foundation aus der Bekleidungsbranche. Und genau da war ja dann damals so die Idee, das so auf die Spielzeugbranche zu übertragen. Und ich glaube, die Fairwear hat ja mittlerweile über 100 Mitglieder. Das wäre natürlich super gut für die Fair-Toys-Organisation und für die Arbeits- und Menschenrechte, wenn das irgendwann auch für die Fair-Toys-Organisation gelten würde. Wenn die Kriterien dann weiterhin so streng gehalten werden können, sag ich mal, ne, so wie sie jetzt auch gerade sind.
Ah, okay, also besteht schon die Angst, dass, sag ich mal, Unternehmen dazukommen, die das Ganze auch verwässern wollen, sozusagen.
Also jetzt erstmal nicht, weil dieser Vorstand, der ja die Entscheidung trifft, besteht ja aus 4 Vertretern der Industrie und 4 Vertretern der Zivilgesellschaft. Daher ist im Moment diese Angst nicht vorhanden, weil es ja einfach gleichberechtigt entschieden werden kann, was ja das zentrale Kriterium der Glaubwürdigkeit quasi für die Fair-Toys-Organisation ist. Aber klar, man muss das natürlich alles immer im Blick behalten und dass das auch bei den Fair-Performance-Checks auch alles streng geprüft wird und so weiter. Und im Moment besteht die Angst nicht, aber genau, es soll natürlich immer mehr gerne dazukommen.
Klar, aber natürlich nicht unter der Prämisse, dass dann das Ganze am Ende nicht mehr so viel wert ist. Okay, natürlich auch irgendwie nicht eine ganz leichte Gratwanderung, die man da irgendwie begehen muss. Aber spannend auf jeden Fall. Und wir wünschen euch da viel Erfolg weiterhin und verfolgen das. Hoffen, dass da noch viele dazukommen bei euch in den nächsten Jahren. Und vielen Dank dir erstmal für das Interview. War sehr interessant.
Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
Vielen Dank, Jana, und natürlich auch an Anna Backmann für das entspannende Interview. Und wir sind auch wirklich neugierig, was da so in der nächsten Zeit noch passieren wird auf dem Spielzeugmarkt. Ist ja doch einiges in Bewegung. Und in den Shownotes findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich nochmal weiterführende Infos zur christlichen Initiative Romero und der Fairtoys-Organisation.
In den Shownotes findet ihr übrigens auch einen Link zu den Toys Report 2023. Von eben der Fairtoys-Organisation. Und da drin steht vor allem eine ausführliche und zum Teil ziemlich gefährliche investigative Recherche, vor allem zu den Produktionsbedingungen in Vietnam, die Anna im Interview ja schon angerissen hat. Also falls ihr da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt in das Thema, könnt ihr da noch mal nachlesen. Und ganz cool auch, da in diesem Report gibt's auch Handlungsempfehlungen für Unternehmen, für öffentliche Beschaffer wie Städte und Kommunen, aber auch für Privatpersonen. Also schaut da gerne auch nochmal rein.
Aber wir müssen auch nochmal die andere Brille aufsetzen, denn bei all den negativen Aspekten der Spielzeugbranche gilt natürlich auch, Spielen ist für Kinder unfassbar wichtig, auch für deren Entwicklung. Und da kommen wir schon zum Punkt, denn das heißt eben nicht, dass sie mit Spielzeug überladen werden müssen, sondern ganz im Gegenteil. Also zu viele Spielsachen können Kinder auch relativ schnell überfordern und sie so eigentlich eher abhalten vom wichtigen, in sich selbst versunkenen Spiel. Denn eigentlich suchen sich Kinder ja genau das Spiel, das zu ihrer Entwicklung passt und sie einerseits nicht über, aber auch nicht unterfordert. Und beobachtet sie da gern auch wirklich mal dabei, womit beschäftigen sie sich gerade und fördert es. Besonders pädagogisch wertvoll sind vor allem aber die nicht vorgefertigten Spielsachen, die die Fantasie anregen. Also zum Beispiel eine Verkleidungskiste oder variable Puzzles oder ganz einfache Alltagsutensilien wie Stoffreste, Kartons, Töpfe, Dosen, aber natürlich auch Materialien aus der Natur, also Kastanien oder Stöcke oder Blätter, die ihr mit den Kindern gemeinsam gesammelt habt. Wir erinnern uns sicherlich alle, was wir da auch in unserer Kindheit teilweise Lustiges gebaut und erfunden haben aus all diesen Dingen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Mich auch an die Kräutermatschsuppe, die man draußen gerührt hat und so. Da brauchten wir auch kein Spielzeug.
Absolut.
Ja, ja, ich habe vor einer Weile auch gerade gelesen, dass vor allem so elektronische Spielzeuge, sowas wie zum Beispiel eine Puppe, die mit dir spricht, ne, was natürlich jetzt auch noch mehr Überhand nehmen wird, denke ich mal, mit KI, dass sowas echt desaströs ist für die Kreativität der Kinder, weil die ja komplett vorgeschrieben bekommen, wie sie damit zu spielen haben sozusagen. Die Puppe sagt dann ja, ich möchte jetzt das, lass uns jetzt das machen. Also genau, wie Julia sagt, manchmal sind die ganz einfachen Dinge auch die besten. Und natürlich verliert Spielzeug auch wirklich komplett an Wert, wenn man Unmengen davon hat und auch noch ständig Nachschub bekommt. Also ich erinnere mich auch immer noch regelmäßig an meine Au-pair-Kinder in Irland. Die hatten tatsächlich ein eigenes, sehr großes Spielzimmer. Also wirklich wie beim kleinen Lord, noch größer würde ich sagen. Und zwar voll gestopft mit Spielzeug. Ganz viel davon kaputt oder bemalt oder was auch immer. Es wurde nicht bespielt. Also es war völlig wertlos für diese Kinder, weil da doch ständig was Neues kam und es war alles egal. Aber man hat auch gemerkt, die hatten daran einfach gar keine Freude mehr. Also kein Kind braucht ein Spielzimmer, ganz ehrlich. Zumindest nicht in der Form. Und ihr müsst als Eltern auch einfach nicht jeden Wunsch erfüllen. Ihr könnt auch mal nicht nur mit euren Kindern selbst, sondern natürlich auch mit Verwandten oder mit Freundinnen, die den Kindern gern was schenken wollen, einfach offen darüber sprechen, ne? Dass ihr nicht so gern viel schenken wollt und aus welchen Gründen. Und natürlich kann man auch gerne mal was Großes zusammenschenken. Also dieses Jahr zu Weihnachten bekommt mein Neffe zum Beispiel von meinen Eltern und mir zusammen so eine Spielküche aus Holz, die er dann hoffentlich sehr lange bespielen kann, eventuell noch Geschwister irgendwann oder sonst halt mal andere Kinder, die ihm auch nicht so schnell kaputt gehen kann. Da muss halt jetzt nicht jeder irgendwie eine Kleinigkeit selbst schenken, man kann auch mal zusammenlegen. Oder bei einer Freundin zum Beispiel, weiß ich, hat die Nichte mal so ein großes Holzpferd bekommen, weißt du, diese, die man sich in den Garten stellt, ja, wo man so drauf Pferd spielen kann und so. Das war von der ganzen Familie, glaube ich, zusammengelegt, weil das natürlich auch teuer war. Also über sowas freuen sich die Kids ja auch. Und viele Interessen sind ja eh nur kurzlebig. Also so Merchandise des aktuellen Lieblingsfilms.
Ja.
Und das gilt auch für die Großen, Stichwort Barbie-Film. Also Mattel hat ja auch Rekordgewinne dieses Jahr gemacht. Das war auch nicht umsonst. Man muss jetzt nicht 15 Barbies kaufen, nur weil man den Barbie-Film gut fand. Und das gilt für die Kinder halt auch.
Nutzt dich schnell wieder ab im Zweifel.
Genau, dann kann man doch einfach mal fragen, so hey, schreib das doch mal auf. Und dann gucken wir in einem halben Jahr nochmal, wenn Weihnachten ist oder Geburtstag. Und willst du es dann wirklich noch? Und für mehr Abwechslung sorgen natürlich auch geliehene Stücke. Also viele Büchereien zum Beispiel bieten mittlerweile auch Spielzeug zum Leihen an. Guckt da gerne mal, ob das bei euch vor Ort schon passiert oder regt es eben mal an in der Bücherei oder vielleicht in einer anderen Initiative, die Dinge verleiht. Und natürlich könnt ihr statt Spielzeug auch tolle Erlebnisse schenken, die eurem Kind wahrscheinlich auch viel länger und besser in Erinnerung bleiben, als irgendein Spielzeug es jemals könnte.
Da sagst du was, da sind wir auch auf den Trichter gekommen und verbringen ganz gerne einfach Zeit mit unseren Neffen und der Familie. Ist auch was Schönes.
Genau, immer eine gute Option.
Um ein einmaliges Erlebnis geht's heute auch in meinem Grünfutter. Also schöner hätte ich es eigentlich kaum zusammenfassen können. Und zwar stelle ich euch Dirk Rohrbach vor. Dem folge ich schon länger. Er ist eigentlich ursprünglich mal Arzt gewesen, ist aber mittlerweile auf eine ganz andere Schiene umgeschwenkt, arbeitet als Journalist, als Fotograf und ist in Wahrheit ein Abenteurer. Und sein Podcast 50 States, wo er eben durch die USA reist, der hat mich eigentlich in Zeiten der Pandemie schon so ein bisschen durch die Lockdowns getragen, wenn ich ehrlich bin, als an Reisen einfach nichts zu denken war und ich mich nach nichts mehr gesehnt habe als so der großen Freiheit, also weite Natur und irre Landschaften in den USA. Den könnt ihr übrigens noch hören im BR, verlinken wir gerne in den Shownotes. Da ist er in mittlerweile 2 Staffeln unterwegs gewesen und zwar in der ersten Staffel Staffel in einem selbstgebauten Kajak, und zwar auf dem Missouri und Mississippi River, von der Quelle bis zur Mündung gepaddelt.
Wow.
In der zweiten Staffel war er unterwegs ungefähr 3000 Kilometer entlang der Southern Border zu Mexiko. Für Staffel 3, auf die ich ehrlicherweise sehnlichst warte, denn die letzten Folgen sind von Mitte 2021, geht es dann ins Heartland der USA, also diese Flyover States, wie die Amerikaner die oft so despektierlich nennen.
Weil man nur drüber fliegt
einen
und
Besuch
nicht
und einen,
landet.
Ja. Genau, weil man eben nicht anhält, die aber durchaus einen Blick und einen Besuch wert sind, wenn man sich drauf einlässt. Und eben dieser Dirk Rohrbach war jetzt auch wieder unterwegs für sein neues Buch. Und zwar ist er 3000 Kilometer am Pazifik entlang geradelt. Sein Buch heißt West Coastin, 3000 Kilometer Traumtrip am Pazifik, Erlebnisse, Begegnungen und wilde Landschaft, erschienen im National Geographic Verlag. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch, finde ich, weil man sofort in so eine eigene Welt abtaucht. Es ist ästhetisch total schön aufbereitet. Also auf diesen knapp 200 Seiten sind auch ungefähr 100 Abbildungen. Also man hat wirklich so einen Eindruck von dem Trip, von den Menschen, die Dirk dort begegnen und von den Erlebnissen, die er dort eben hat in der Natur. Also man lernt auch über bestimmte Arten, die mittlerweile bedroht sind. Lachse zum Beispiel, die so ein Wahrzeichen dieser Staaten waren und mittlerweile unter Bedrohung sind, über Fischotter, über Meeresbiologie. Also man kriegt auch immer wieder so ein paar jetzt geschützte und bedrohte Ökosysteme quasi mit. Und deshalb finde ich das auch eine ganz tolle Empfehlung. Und ich möchte, um euch so ein bisschen Lust zu machen auf dieses Abenteuer, auf das er sich begeben hat, auch eine kurze Passage nochmal aus der Einleitung vorlesen. Vielleicht ist Radreisen die schönste Form des Reisens. Entschleunigt, aus eigener Kraft erfährt man sich ein Land, erlebt intensiver, nimmt Dinge wahr, an denen man im Auto einfach vorbeigefahren wäre. Und man kommt schnell ins Gespräch. Woher, wohin, warum? Die zentralen Fragen bei jeder Begegnung unterwegs. Und manchmal öffnet das Rad eben auch Türen. Und genau darum geht es mir. Meine Reisen sollen immer nur der rote Faden sein, um die Geschichten der Menschen zu erzählen, denen ich unterwegs begegne. Ja, und in diesem Motto ist sozusagen das ganze Buch gestaltet. Also kann ich total empfehlen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, da reinzulesen, und ich werde es auch immer wieder in die Hand nehmen. Und es hat mir auch ehrlicherweise ziemlich Lust gemacht auf so einen Radurlaub, so einen Trip auf dem Fahrrad. Ich glaube, dass das wirklich nochmal eine ganz besondere Form des Reisens ist und ja auch in Sachen Klimaneutralität einfach zu bevorzugen. Also ich glaube, das werde ich in sehr naher Zukunft mal ausprobieren.
Total. Ich habe ja auch irgendwie dieses Jahr so ein bisschen Radtouren für mich entdeckt diesen Sommer. Bei mir scheitert es immer noch an einem guten Sattel, ehrlich gesagt. Ich habe mir dann sogar einen neuen Sattel gekauft, der besser sein sollte. Der war noch unbequemer als der davor.
Oh nein.
Also das Thema ist bei mir noch nicht abgeschlossen. Aber auch festgestellt, so eine tolle Radtour ist echt das Beste, finde ich. Und wer das ja auch ein bisschen angedeutet hat, gerade in so Ländern, in denen Radfahren auch nicht so üblich ist, fällt man natürlich damit auch anders auf und wird einfach mal öfter angesprochen.
Sicher.
Und so sagt man, warum bist du hier auf zwei Rädern unterwegs?
Sehr
genau.
Cool.
Klingt super spannend. Wie viele Staaten hat er denn schon bereist mittlerweile von den 50?
Das ist eine ganz gute Frage. Also es gibt tatsächlich 20 Folgen im Podcast. Er war aber ja zwischenzeitlich schon wieder unterwegs. Ich habe es nur nicht gehört. Also das ist echt eine gute Frage. Diese interaktive Karte, das seht ihr auch, wenn ihr quasi auf die Podcast-Seite von Bayern 2 gelangt. Da gibt es dann so eine interaktive Karte, oder hat er auch tatsächlich auf seiner Website eben entsprechend verlinkt. Die deckt, glaube ich, nämlich wirklich nur die im Podcast benannten ab. Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Müsste ich zählen.
Aber auf jeden Fall schon eine ganze Menge anscheinend mittlerweile.
Ja.
Ja, sehr cool. Bei mir geht's in eine ganz andere Richtung. Nichts USA oder Rad oder sonst was. Aber ich habe trotzdem eine schöne Nachricht mitgebracht. Und zwar, dass der Grönland-Eisschild vermutlich länger halten wird als gedacht. Falls das bis heute noch nicht so auf eurem Radar war, mal ein bisschen was zum Kontext. Tatsächlich, Grönland-Eisschild unfassbar wichtig, denn schmilzt dieser riesige Eispanzer auf der wohlbemerkt größten Insel der Erde irgendwann tatsächlich komplett ab, dann steigt der Meeresspiegel vermutlich um 7 Meter. Und das ist so viel, wie es klingt, denn damit werden sehr viele Küstenregionen unbewohnbar. Und ich glaube, was 40% der Menschheit oder sowas lebt an Küstenregionen. Also das ist kein kleines Ding. Und außerdem kann es sein, dass der Golfstrom zusammenbricht, also unsere europäische Zentralheizung sozusagen, die uns seit langem ein relativ mildes Klima beschert. Und wegen dieser potenziell verheerenden und unumkehrbaren Auswirkungen gilt eben dieser Eisschild als eins der Kippelemente im Klimasystem. Von diesen Kippelementen habt ihr garantiert schon öfter gehört. Und jetzt zeigt aber eine neue Studie einer internationalen Forschungsgruppe, dass dieser Eisschild wahrscheinlich widerstandsfähiger gegen die Erderwärmung ist, als man bisher gedacht hat. Denn tatsächlich fürchtete man in den letzten Jahren, dass eben dieses Grönlandeis schon seinen Kipppunkt erreicht haben könnte, war auch immer mal wieder in den Nachrichten. Und nun sieht es aber so aus, dass selbst wenn die globale Durchschnittstemperatur vorübergehend um bis zu 6,5 Grad, und das ist enorm viel, bis 2100 ansteigt, dass selbst dann ein komplettes Kippen des Eisschildes verhindert werden könnte. Dafür, na klar, müssten wir die Treibhausgasemissionen nach diesen Temperaturspitzen trotzdem so schnell wie möglich reduzieren und uns langfristig bei eben maximal 1,5 Grad einpendeln. Und Niels Bocho, der Hauptautor der Studie, sagt, unsere Studie verdeutlicht, dass wir selbst dann noch eine Chance zum Handeln haben, wenn es uns nicht gelingt, in den kommenden Jahrzehnten unter 1,5 Grad bis 2 Grad globaler Erwärmung zu bleiben und wir die kritische Temperaturschwelle des grönländischen Eisschildes vorübergehend überschreiten. Also tatsächlich mal gute Nachrichten, denn wir wissen alle, dass wir uns nicht mehr auf einem 1,5 Grad Pfad eigentlich noch nie befunden haben, aber aktuell definitiv nicht. Und der Blick auf die COP ist ja nun auch wirklich gar nicht irgendwie aufrichtend momentan. Aber natürlich eine coole Nachricht. Natürlich wissen wir aber auch, dass Grönlandeis ist nicht der einzige Kipppunkt, was das Klima angeht. Es gibt über ein Dutzend weitere, die sich in viel kürzerer Zeit verändern können oder eben auch zu abrupten, irreversiblen Veränderungen neigen, wie Regenwälder, Wind- und Niederschlagsmuster oder Meeresströmungssysteme. Und wie gesagt, aktuell, obwohl der Pariser Klimavertrag 2 Grad als maximale, noch tolerable Grenze definiert, was auch wirklich stimmt, bewegen wir uns eben aktuell eher auf einem 3-Grad-Pfad. Also gute Nachricht, aber bei weitem natürlich auch keine Entwarnung, dass die Eindämmung des Klimawandels nicht mehr so dringlich sei. Es ist trotzdem dringlich. Es gibt nur eine kleine gute Nachricht in der Dringlichkeit.
Immerhin das, oder?
Immerhin das, genau. Man muss sich auch mal an den kleinen Dingen freuen.
Absolut. So, dann sind wir schon am Ende der Folge und ehrlicherweise auch schon am Ende des Jahres eigentlich angelangt. Wir wollen euch in die Weihnachtspause entlassen, denn wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause bis zum 11. Januar. Da sind wir dann wieder zurück mit einem Ausblick, wenn man so will, fürs neue Jahr. Also da dürft ihr schon gespannt sein, was da auf uns alle so zukommt. Hoffentlich gute Dinge, hoffentlich positive Gesetzgebungen in puncto Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und wir möchten euch auch schon was ankündigen, was wir für den Januar geplant haben, nämlich ein Experiment, ein Selbstversuch.
Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, und ich bin wirklich super gespannt drauf. Jana und ich werden uns nämlich auferlegen, dass wir einen No-Buy-Monat einlegen im Januar, nämlich tatsächlich einfach nichts Unnötiges neu kaufen. Klar, Verbrauchsmaterialien des täglichen Bedarfs nicht eingeschlossen, aber ihr wisst, wovon wir reden.
Genau, also Essen, Toilettenpapier sind okay.
Yes. Einfach keine Käufe, die wir jetzt nicht zwingend tätigen müssen, um überleben zu können. Und da möchten wir doch gleich mal einen Shoutout machen. Wenn ihr Lust habt, macht doch einfach mit. Wir sind super gespannt, wie es uns allen dann damit ergeht, was vielleicht so die Hürden waren, was die Erkenntnisse waren, was wir vielleicht danach mitnehmen in den Rest des Jahres. Es gibt natürlich auch die Option zu sagen, okay, irgendwie gar nichts zu kaufen, ist mir jetzt eigentlich zu hardcore. Dann denkt doch mal drüber nach, ob es vielleicht nicht für euch eine Idee wäre, einfach nur Secondhand zu kaufen in dieser Zeit. Ist ja auch mal eine ganz schöne Challenge. Und insofern, falls ihr Lust habt, meldet euch gerne einstweilen. Wir sind jetzt schon gespannt auf sämtliche Nachrichten, Sprachnachrichten, Fotos, Videos, was auch immer ihr uns zur Verfügung stellen wollt. Bereiten uns mental schon mal drauf vor, die konsumfreudige Zeit jetzt Advent und Weihnachten hinter uns zu bringen und dann im Januar sozusagen völlig refreshed reinzustarten. Und ich bin wirklich total gespannt, was wir erleben.
Ja, obwohl wir bei uns jetzt dieses Jahr zum ersten Mal einfädeln, wollte ich sagen, aber das ist nicht das richtige Wort, einführen, so. Das habe ich schon lange irgendwie mal angeleiert, dass wir bei uns zum Beispiel wichteln dieses Jahr zu Weihnachten. Also, dass wirklich man nur eine Person sieht, da steht schon ein Wunsch dabei, man hat so, okay, Limit 50 Euro ungefähr und dann kauft man nur für eine Person was. Alle haben was zum Auspacken, aber man hat einfach nicht diesen ganzen Stress, man gibt nicht wahnsinnig viel Geld aus. Also auch das natürlich eine große Empfehlung, falls ihr noch das jetzt rechtzeitig irgendwie regeln könnt. Ansonsten eine Idee für nächstes Jahr.
Ja, sehr cool.
Genau, aber wie Julia sagt, ich glaube, nichts zu kaufen im Dezember ist ein bisschen unrealistisch, deshalb Januar. Also löst nicht direkt eure Gutscheine ein, vielleicht die ihr zu Weihnachten bekommt oder so, sondern einfach mal überlegen, brauche ich dieses Ding wirklich? Wenn ihr was unbedingt haben möchtet, schreibt es euch auf, packt den Zettel erstmal beiseite und guckt dann im Februar nochmal, ob ihr es wirklich haben möchtet. Auch hier gibt es natürlich zig Artikel, Videos. Wir verlinken euch da vielleicht auch nochmal was in den Shownotes, was irgendwie ein bisschen helfen kann für die Vorbereitung. Und wie gesagt, legt eure eigenen Limits fest sozusagen, wenn ihr sagt, hey, sonst kaufe ich irgendwie 5 neue Kleidungsstücke jeden Monat. Dann sagt halt, diesen Monat kaufe ich mir maximal 1. Oder wie Julia sagte, eben nur Secondhand, wenn ihr das auch nicht oft macht oder so. Könnt euch ein bisschen überlegen, was für euch irgendwie eine sinnvolle Option wäre hier. Also wir haben gesagt, wirklich sehr konsequent, ne? Also nur, ich hätte es gesagt, nur Essen und wie heißt das auf Deutsch? So
bin ich total bei dir.
Kosmetika, was auch immer, Gedöns, was man so braucht.
Hygieneartikel,
so heißt das, genau.
Alles, was man im Drogeriemarkt bekäme.
Ja gut, aber da bekommt man ja auch viel Kram, den man nicht unbedingt braucht.
Ja, okay,
also so ist es nicht.
Ja,
genau.
Vielleicht.
Deswegen, ja. Also wir sagen dem Konsum ein bisschen den Kampf an. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe am meisten Angst, dass ich es ehrlich gesagt einfach komplett vergesse und Sachen kaufe und dann zu Hause stehe so, ah ja, stimmt. Durftest du nicht. Also ich muss mich dann irgendwie sehr oft dran erinnern, glaube ich. Aber bin gespannt. Also,
ja, weißt du, ich habe auch manchmal so dieses, dass ich mir einfach so was Nettes irgendwie gönne, weil ich mir denke so, ah, das motiviert mich total. Und sei es nur irgendwie, keine Ahnung, eine hübsche Kerze oder so. Also das sind oft nicht die großen Dinge. Aber also das könnte vielleicht auch wirklich sein.
Dieses Belohnungssystem, das gönne ich mir jetzt.
Ja, genau. Ja, so diese kleinen Sachen. Ne? Aber naja, ich bin super gespannt. Also ich habe da richtig Lust drauf.
Genau. Also das läuft im Januar und wie Julia sagte, schickt uns sehr gerne eure eigenen Erfahrungen oder Ideen. Am besten über Instagram oder per Mail. Das findet ihr beides in den Shownotes. Und wir sprechen zu diesem ganzen Thema dann im Februar, aber hören uns dann schon Mitte Januar wieder. Keine Sorge, genau. Am 11. Januar geht's weiter.
Genau. Merkt euch das gleich mal vor. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, bitte umgehend tun. Ja, dann verpasst ihr nämlich auch nichts.
So ist es.
Und bis dahin hoffen wir, dass ihr eine einigermaßen entspannte Advents- und Weihnachtszeit verbringen dürft. Lasst euch nicht überrollen von der großen Konsumwelle. Falls ihr noch auf der Suche seid nach Spielwaren, ihr wisst ja, diese Folge war, glaube ich, eine ganz gute Guideline. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, macht's ganz gut, kommt gut, gesund, sicher, glücklich ins neue Jahr. Und wir freuen uns auf 2024 mit euch.
Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.